Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Einen schönen Sonntag, Südtirol, und herzlich willkommen hier am Südtirol 1 Frühstückstisch heute in den kommenden 2 Stunden. An einen so warmen Start in ein neues Jahr können wir uns alle nicht erinnern. Bis zu 10, 11, 12 Grad, teilweise letzte Woche in Laas zum Beispiel sogar 15 Grad am Donnerstag. In Österreich oder Deutschland letzthin sogar bis zu 20. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Winter. Und für mich Anlass heute, mit dem Klimaforscher bei uns im Land heute in diesem Sonntagsfrühstück zusammenzusitzen. Mit dem Glaziologen Georg Kaser. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Heute schaffen wir es vielleicht noch, uns mit diesen paar Grad mehr als Durchschnitt zu versöhnen. Bezeichnen ihn als Ausnahme. Aber wie wird unsere Welt in 50 Jahren aussehen? Welche Probleme rollen da auf uns zu? Warum ist die derzeitige Entwicklung so ein Problem, wenn es doch früher schon Eiszeiten und auch wärmere Phasen gegeben hat in der Erdgeschichte? Und vor allem die Frage, lässt sich die Entwicklung wirklich noch aufhalten und in welchem Maße und mit welchen Schritten? 2 Stunden haben wir Zeit, um auch Sie nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Menschen kennenzulernen. Georg Kaser heute in Feuer und Flamme, und das freut mich sehr. Bis 12 Uhr. Die meisten von uns, die schauen zu Jahresbeginn vielleicht ein Jahr voraus. Das ist die Zukunft, die uns realistischerweise interessiert. Und wenn unser heutiger Gast hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, der weltbekannte Klimaexperte Georg Kaser, vorausschaut heute mit uns in unser aller Zukunft und die Zukunft unseres Planeten, dann spricht er vom kommenden Jahrzehnt, das entscheidend sein wird. Und jetzt müssen wir dazu sagen, Zukunft ist kein Blick, den Sie sonderlich gerne mögen. Warum?
Wir wissen, dass wir in den nächsten 7, 8, 10 maximal Jahren wirklich die Entscheidungen treffen müssen. Nämlich nicht nur am Schreibtisch, sondern wir müssen wirklich Aktionen setzen und die Gesellschaft einen Hebel umlegen im gesellschaftlichen Wandel. Dann ist das die unmittelbare Zukunft, die eigentlich schon Gegenwart ist.
Ja.
Das ist so ein Gefühl, ja, über Zukunft mag ich gar nicht reden, es ist die Gegenwart. Wir sollten es noch heute bis Mittag erledigt haben, spätestens bis heute Abend. Ja. Das zeigen auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und da ist halt ein bisschen dann die weitere Zukunft jene, wo man sagt, was, wenn nicht, wenn das nicht gelingt? Und was, wenn es gelingt? Und natürlich ist es schöner, wenn man sagt, was, wenn es gelingt, weil das wäre wirklich eine coole Welt, die wir dann vor Augen hätten und in die wir hineinkommen würden. Und das betrifft ja nicht nur den Klimawandel, sondern es betrifft auch diese immense Bedrohung der Ökosysteme, in die wir hineingekommen sind, und vor allen Dingen auch die sozialen Brüche, die wir lange schon sozusagen vorgegeben haben, die global sozialen Brüche, und jetzt bröselt das Ganze bis in kleinste Einheiten herein durch viele Ereignisse und durch viele Entwicklungen, sodass wir einfach eine Multikrisensituation haben. Mhm. Und wenn wir es schaffen, aus dieser herauszukommen, dann werden wir nicht krisenfrei leben, den Rest der Menschheit, aber wir werden einen Riesenschritt zu einer viel, viel größeren Gleichheit und Gerechtigkeit auf der Erde und ein globales Wohlbefinden vor uns haben.
Sie sind ja eigentlich im Ruhestand als Professor, ja, Sie haben es vorhin kurz besprochen, an Ihrem ehemaligen Institut der Uni Innsbruck, sind aber ganz viel unterwegs für Vorträge, unter anderem am kommenden Freitag im Reika-Institut Bruneck, und Sie haben die Tonart, in der Sie sprechen, das ein bisschen verändert und sind direkter geworden. Ja, warum? Das besprechen wir auch gleich weiter. Der Glaziologe und Klimaforscher Georg Kaser in Feuer und Flamme auf Südtirol 1 heute. Wir mögen es ja alle gern warm, ja? Wir mögen es fein warm. Und dann wird einer Gletscherforscher, Glaziologe. Warum wählen und liebten Sie diesen Beruf immer? Georg Kaser heute zu Gast im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Frag die immer kalte Füße hat.
Ja, kalte Füße ist bei mir auch ein Problem. Nur bis vor kurzem konnte ich das ausschalten. Das war mir gleichgültig, ob die Füße kalt oder warm sind. Jetzt irgendwo so mit fortgeschrittenen Jahren habe ich das Gefühl, es ist nicht fein, wenn man kalte Füße hat. Ich leide wirklich auch unter kalten Füßen und kalten Fingern vor allen Dingen. Und das war wirklich mein Berufsleben lang nie ein Problem, weil es mir einfach wurscht war. Ja. Eigenartig, ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich den Beruf gewählt habe oder ob er mich entdeckt hat.
Schön.
Weil ich ja jetzt nicht mit einem besonderen Berufswunsch ins Leben hinausgegangen bin, sondern eher aus einer Situation, wo ich nur wusste, was ich nicht will.
Büro sitzen, nicht.
Unter anderem, aber auch, ich war in der Gewerbeoberschule im Bozen Elektrotechnik und wir waren einmal auf einer Exkursion und haben große Elektroindustriebetriebe in der Peripherie von Mailand angeschaut und ich wusste, das werde ich ganz sicher nicht machen. Das ist eines und vieles andere mehr. Und was ich sehr gerne getan habe zu der Zeit, ist alpinistisch unterwegs sein, Berge besteigen. Und das war schon also ein bisschen eine dominante Präferenz, würde ich sagen, in der Zeit. Ich bin ja bei der ersten Matura im Hodenbogen durchgefallen und musste in die nächste Klasse, mit denen man ja 5-4 Jahre nicht geredet hat, weil die zu klein waren. Und die haben mich aber fantastisch aufgenommen, zweite Matura.
Die Kleinen,
mit denen redet man ja nicht. Und das Schuljahr war natürlich fürchterlich, aber die zweite Matura ist dann gelungen. Aber habe mich entlassen in eine Welt, wo ich noch mehr nicht wusste, was ich eigentlich will. Ja, Universität ist dann irgendetwas, wo man sagt, ja, da würde ich schon was finden. Da habe ich dann ungefähr 2 Monate gebraucht, mich zu orientieren. Und wie ich gesehen habe, dass das Institut für Meteorologie und Geophysik, wie es damals geheißen hat, das bin erst später draufgekommen, weltführend Gletscherforschung betreibt. Es ist bis heute eines von 2 Instituten weltweit, die Interaktion zwischen Atmosphäre und Schnee- und Eisoberflächen erforscht, schwerpunktmäßig und nicht irgendwo das Fließen oder andere Sachen. Da habe ich mir gedacht, ja, das könnte es eventuell sein. Und dann habe ich noch vor Weihnachten einen Studentenjob bekommen, Daten auswerten und zusammenzählen. Und dann hat der Frühling die ersten Feldarbeiten gebracht und dann war ich verloren sozusagen. Habe halt jedes Sommersemester nur bei Feldarbeiten verbracht und habe dann auch relativ lange studiert, weil nur die Wintersemester wirklich aktiv waren.
Ja. Diese eisigen Riesen, also wir meinen immer bei uns hier in Südtirol, das wären die wichtigsten Gletscher, aber sie waren viel auch in den Anden, zum Beispiel Afrika, auch für ihre Habilitation, glaube ich. Gell? Da waren es die tropischen, überhaupt die tropischen Gletschergebiete. Gell? Was ist so faszinierend an diesen eisigen Riesen?
Naja, es ist, wie gesagt, zuerst einmal war es einfach, dass ich will in Bergen herumrennen. Mhm. Ja, und das hat das geboten, dieses Studium. Und es kommt dann schon irgendwann der Punkt, wo man sagt, so, entweder ich renne weiter herum auf Bergen oder ich nehme dieses Fach ernst und werde irgendwo Experte und Forscher. Und ja, wie immer braucht es Krisen, um solche Entscheidungen zu treffen, so Lebenskrisen, und dann wird die Entscheidung fällt dann. Und es ist natürlich diese Komplexität des Austausches zwischen Atmosphäre und Eis- und Schneeoberflächen und wie dann die ganzen Massenveränderungen passieren und wie sich das dann widerspiegelt in einer mehr oder weniger verzögerten Art und Weise in der Größenausdehnung. Und es kommt dazu, dass man natürlich viele solche Phänomene beobachten könnte, aber Gletscher haben eine Reaktionszeit und auch eine Bewegungsform, die man jetzt nicht sofort sehen kann, wenn man da steht und am Nachmittag sehe ich das, aber es ist doch innerhalb von Jahren und Jahrzehnten begreifbar und sichtbar und auch messbar natürlich. Und das ist etwas, was mich mehr fasziniert hat, als in irgendeiner Paleo-Geschichte herum zu studieren, was denn gewesen ist irgendwann, sondern da konnte man zusehen, wie sich das verändert. Gerade dann, seit dann Ende der 70er Jahre, die Gletscher ja eigentlich nur mehr massiv an Masse verloren haben und Geschwindigkeitsrückgänge. Und das war dann sehr, sehr spannend. Ja.
Neben der Begeisterung für Ihr Forschungsgebiet steht da immer das Bewusstsein, dass wir diese Gletscher ja gerade kaputt machen. Ja? Die Zusammenhänge sind da viel, viel größere und wir haben heute Gott sei Dank den ganzen Vormittag lang Zeit, um das mit Ihnen zu besprechen. Das ist Georg Kaser heute im Südtirol 1. Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernardi.
Geht es um den Klimawandel und fehlende Initiativen und falsche Entscheidungen da, wird ganz viel über Politikerinnen und Politiker geschimpft. Der Klimaforscher Georg Kaser ist da gar nicht der Erste, der mitschimpft. Warum?
Es wird immer über Politiker geschumpfen. Erstens habe ich mittlerweile doch einen ganz guten Kontakt zu mehreren Politikern und sehe, wie schwierig es die haben.
Ja.
Und es sind nicht die Politiker alleine. Meine Terminologie ist Entscheidungsträger.
Ja,
und dann sage ich immer dazu, und nicht nur die politischen. Auch alle anderen Entscheidungsträger. Und bei denen liegt natürlich die Verantwortung. Und die dürfen sie nicht. Ich war jetzt vor wenigen Tagen in einer Diskussion, wo ein Bürgermeister mit dabei war, der wie viele andere Politiker immer sagt, ja, und ihr da im Publikum und ihr müsst alle jetzt zurückstecken und verzichten. Und da werde ich ziemlich fuchtig sozusagen.
Ja.
Das mag ich nicht, weil das ist ein Mechanismus ist, den Leuten schlechtes Gewissen zu machen.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Es müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, und zwar mit Vorsicht, aber dann doch sehr, sehr vehement.
Was wäre denn da eine Rahmenbedingung, die wichtig wäre? Weil beim letzten Weltklimagipfel, da ist beschlossen worden, dass es einen Fonds gibt, aus dem die Ärmeren, die Länder, die vor allem unter dem Klimawandel die Folgen tragen, dass sie entschädigt werden, aber das kann es ja nicht sein. Was könnte passieren?
Ja, das auf globaler Ebene ist natürlich ein fast immerwährendes Problem,
ja,
oder seit es diese Diskussionen gibt, wo auf der einen Seite ja die Täter- und Opferrolle relativ offen daliegt.
Mhm.
Ja. Die Armen dieser Welt verursachen den Klimawandel nicht, sie sind aber die am meisten ausgesetzt sind, heute schon.
Ja.
Zwischen 100 und 200 Millionen ungefähr pro Jahr, die ihre Lebensgrundlagen wenigstens vorübergehend verlieren. Pakistan kürzlich 33 Millionen Menschen mit einem nie dagewesenen Monsunereignis.
Ja.
Und in den Verhandlungen verlangen die zu Recht immer wieder, dass sie irgendwo Entschädigungen bekommen. Und die erste Welt sagt, ja, wir können euch schon Geld geben, aber ihr werdet nie schriftlich von uns bekommen, dass wir die Schuld haben am Ganzen.
Mhm.
Weil das dann wirklich zurückreichen würde, und da haben sie zu Recht Angst davor, aber dass die Länder des globalen Südens sagen, ja, und vor 300 Jahren habt ihr uns schon ausgeraubt.
Ja.
Die ganze Kolonialgeschichte würde dann auf den Tisch legen. Das versuchen die auch immer. Das Recht haben sie, das zu verlangen. Und die erste Welt weiß natürlich, wenn sie das zurückzahlen würde, dann bliebe nicht mehr viel übrig,
ja,
von dem Reichtum,
ja,
den wir haben.
Ja.
Das ist ja gigantisch, was da über 200-300 Jahre einfach gestohlen wurde.
Mhm.
Und dadurch stecken diese Verhandlungen immer wieder an diesem einen Problem. Kein Schuldzugeständnis und damit auch keine vertragliche Festlegung von Loss-and-Damage-Zahlungen, so wird es in der UN-Fachsprache genannt.
Aber diese Zahlungen lösen das Problem ja nicht. Also mehr interessieren würde mich, welche Entscheidungen wir zu fällen haben jetzt an diesem Punkt.
Ja.
Auch global. Ich weiß, dass es schwierig ist, aber dass einfach das System sich ein bisschen umwälzt.
Das Erste ist, und das wird von einigen Staaten einfach nach wie vor blockiert, das Erste ist, dass man muss die Emission von Treibhausgasen sehr, sehr schnell auf Null herunterbringen. Es geht also wirklich als Erstes darum, weil wenn das nicht gelingt, dann braucht es auch keine Kompensationszahlungen mehr, weil dann werden sukzessive große Landstriche dieser Erde unbewohnbar werden.
Das muss alles total runtergefahren werden.
Das ist der Punkt, wo ich sage, da kenne ich mich jetzt nicht so genau aus, aber es muss einfach die Emission heruntergefahren werden. Und wenn ich weiß, das muss jetzt in den nächsten 10, 20 Jahren passieren, auf Null herunterfahren, dann kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass dann vieles nicht mehr gehen wird, weil wir auch den Energiemix sozusagen nicht so schnell umstellen können.
Ja.
Das geht einfach nicht. Also
wird man
müssen mit Konsum herunterfahren und auch viele Wirtschaftszweige werden müssen negatives Wachstum einplanen. Und das ist etwas, was gefordert wird auch. Wachstum ist schön, aber endlich einmal negatives Wachstum, um einen Crash zu vermeiden, der dann nicht mehr negatives Wachstum ist, sondern über Nacht auf Null gehen. Also das sind schon Szenarien, die sehr, sehr bedrohlich wirken. Nicht nur wirken, die sind bedrohlich, ja, und sie stehen schon sehr, sehr nahe vor der Haustür.
Der Handlungsspielraum wird kleiner.
Das formuliert auch das IPCC, also das Weltklimarat, in seinen letzten Berichten. Und das ist ja so die kollektive Da steht kein Satz drin, wo nicht Tausende von Wissenschaftlern sagen, ja, es entspricht dem Kenntnisstand.
Das sind 2 Stunden mit dem Klimaforscher und Glaziologen Georg Haser. Wie wird die Welt sein, in der wir in 50 Jahren leben? Und warum kommt die Rede immer wieder auf dieses CO2, ja, auf diesen CO2-Ausstoß? Was bewirkt CO2, ein Gas in der Atmosphäre überhaupt? Das sind lauter Dinge, über die wir uns mit Professor Haser noch vor 11 unterhalten.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
10:30 gleich. Nein, der Klimaforscher und Glaziologe Georg Haser ist nicht mit dem Auto hierher gekommen, zu diesem Südtirol 1 Sonntagsratschau und zu mir ins Studio, sondern mit dem Zug. Er hat aber ein Auto, ein ganz uraltes. Warum, Herr Haser?
Weil die Herstellung eines neuen Autos im Augenblick noch ausschließlich fossil basiert.
Okay, das alte Auto ist besser als ein neues E-Auto.
Also am besten wäre kein Auto natürlich. Ja. Und wenn ich jetzt den Lebenszyklus von der Herstellung bis hin zum Cradle-to-Grave-Lebensgeschichte eines Autos mir anschaue, und das macht zum Beispiel Polestar, die Tochterfirma von Volvo, da kann man das nachlesen, dann sieht man, dass die Herstellungs-CO2-Kosten jetzt, ganz gleich welches Auto man hat, die überschreiten bereits das Budget, das man als Weltbürger, als einzelner Weltbürger hat, um bei diesen ominösen 1,5 Grad Celsius zu bleiben. Also dann haben wir bereits Diebstahl wiederum in Afrika oder in Südasien oder in armen Ländern betrieben, wenn wir das nur kaufen. Also ist die zweite Option, ist möglichst schnell hin zu keinem Auto zu kommen, aber das mit dem alten Auto. Also E-Autos sind nicht die Lösung.
Ich glaube, dass sich viele momentan schwer tun, die Dinge zu gewichten. Elektroauto gegen Busfahren. Also das ist schwierig. Leben Sie in Kartaus zur Hälfte oder inzwischen ganz? Haben Sie in Innsbruck noch ein Standbein?
Ich habe in Innsbruck ein Standbein. Okay. Ich bin auch nach wie vor Auslandsitaliener, beziehe meine Pension aus Österreich und bin also auch Steuerösterreicher nach wie vor. Und das geht nur, wenn man eine bestimmte Zeit dort dann auch lebt. Ich habe ja eine Funktion, die mich sehr beansprucht im österreichischen Forschungsfonds. Bin also sehr viel in Wien und wohne mehr in Wien als in Innsbruck zurzeit. Aber privat, das Zuhause ist in Kartaus eindeutig. Mhm.
Und wie sieht da so ein gemütlicher Sonntag aus? Fängt der mit gemütlichem Frühstück an mit Ihrer Frau? Sind Sie ein Schneller in der Früh?
Na, Sonntag ist schon etwas, wo wir, ja, seit wir aus mehreren Gründen jetzt nicht mehr unbedingt auf den nächsten Berg schnell noch rauf müssen, weil er eh da ist und man lebt eh mitten am Berg, dann geht es besser. Wir frühstücken schon gemütlich.
Ihre Frau ist Fotografin, gell? Spannend.
Meine Frau ist Fotografin, ja.
Musikalisch, was kann ich Ihnen Gutes tun jetzt? Oder uns allen hier an diesem gemütlichen Sonntagvormittag?
Ich bin jetzt kein großer Musikhörer, weil das spätestens in der Mitte des Liedes immer in den Hintergrund drückt und ich schon wieder irgendwie in einer Forschungsarbeit bin. Aber ich glaube, Imagine von John Lennon würde eigentlich zu meiner Stimmung und zu meiner Geschichte ganz gut passen. Weil ich ab und zu glaube, dass man auch ein Dreamer sein muss, um irgendwie alles so auszuhalten.
Schön.
Feuer und Flamme. Ihr Frühstück am Sonntagmorgen mit Sarah Bernhardi.
Bis zum Jahr 2100 könnte der Meeresspiegel weltweit um 90 Zentimeter steigen. Ja, das arktische Meereis schrumpft, die Gletscher weltweit auch und die paar, die wir in Südtirol noch haben, die sind dann sowieso weg. Klimaforscher und Glaziologe Georg Haser, nehmen wir 2073 her, ja, also in 50 Jahren. Das erleben noch viele von uns hoffentlich. Wie wird die Welt sein, wenn wir da aus dem Haus gehen an einem Wintertag wie heute?
Das hängt jetzt ganz, ganz stark davon ab, was wir in den nächsten 5, 6, 7 Jahren machen.
Wir machen so weiter.
Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann werden wir schon die ersten nicht mehr rückgängig machbaren Katastrophen erleben.
Was wäre das
zum Sicherheit, Beispiel? Mit Sicherheit, dass große Teile der Antarktis instabil werden. Es schaut sogar aus, als würde es jetzt schon passieren in Einzelteilen. Das würde den Meeresspiegel dann wirklich massiv ansteigen lassen, nicht sofort. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann wären bis 2300 ungefähr 15 Meter Meeresspiegelanstieg zu erwarten. 3 bis 5 Meter haben wir jetzt schon sozusagen ausgelöst. in der Größenordnung herum wird es passieren, auch wenn wir morgen in der Früh kein CO2 und kein Methangas und kein Lachgas mehr ausstoßen. In diesem Klima, das wir schon angezettelt haben und das auch jetzt schon herrscht, haben zum Beispiel Ostalpengletscher schon lange keinen Platz mehr. Das hängt nicht davon ab, was wir in Zukunft machen, sondern das haben wir jetzt schon erledigt sozusagen. Und damit haben wir auch einige Meter Meeresspiegelanstieg bereits initiiert, weil einfach Eis nicht sofort schmilzt, wenn ich das aus dem Kühlschrank nehme.
Ja, ja,
klar. Liegt halt eine Zeit lang am Stubentisch, bis es eine Lache ergibt. Ja. Ja.
Also auch die Südtiroler Gletscher sind nicht mehr zu retten.
Nein, lang schon nicht mehr. Meine Frau hat eine Fotoserie, die sie Agonie nennt, wo sie Gletscher fotografiert hat in ihrem Zerfall. Die meisten sind ja schon am Zerfallen. Und dann geht es sehr, sehr schnell, wenn so Felsinseln herauskommen und vom Rand her die Moränen dann, die sich im Sommer aufheizen, den Gletscher noch irgendwo stärker mit Energie versorgen. Das geht jetzt relativ schnell. Ich glaube, dass wir in 20 Jahren in Südtirol kaum mehr Gletscherflächen haben.
Und werden wir Skifahren gehen dann am Sonntag?
Ja, also die Antwort darauf ist, dass wir im Kernwinter eine Zeit lang noch Schnee haben werden. Es wird natürlich zunehmend an den Winterrändern einfach auch für technische Beschneiung keine Bedingungen mehr geben. Hängt von der Höhenlage ab natürlich.
Ich bin mir auch dessen bewusst, dass das Skifahren nicht das große Problem sein wird. Nur ist es ein anschauliches Thema.
Es ist anschaulich und auch symptomatisch, weil es stellt sich dann auch die Frage, wenn gesellschaftliche Umbrüche desastermäßig passieren werden, da stellt sich halt die Frage, auch wenn es noch so schöne Skipisten gibt, wer wird noch zum Skifahren kommen? Es ist also wirklich etwas, was jetzt schon Richtung Luxus, Vergnügen geht, ganz stark schon. Aber auch der Luxus wird irgendwann aufhören. Und das ist also eine sehr komplexe Geschichte, die in eine Zukunft, die, wenn wir sie nicht so schön gestalten, wie sie sein könnte, wird sehr, sehr problematisch werden.
Sie sagen auch, also wenn wir jetzt die richtige Handbremse ziehen, dann kann es auch zwischenmenschlich und sozial eine bessere Welt sein. Warum?
Ich glaube, weil wir anders die Bremse gar nicht ziehen können. Wir müssen im Prinzip eine global gerechte Verteilung der Ressourcen organisieren, der vorhandenen Ressourcen, nicht Raubbau betreiben. Wir müssen schauen, eben so diese Cradle-to-Cradle-Geschichte oder halt diese Ressourcen-Wiederverwendung ganz, ganz stark anzutreiben. Und das müssen wir global organisieren. Und das muss auch ein globales Gleichgewicht irgendwo wiederhergestellt werden. Es gibt ja diese Verbindung zwischen Wohlstand und Wohlbefinden. Und ich würde jetzt einmal sagen, unsere erste Welt hat aus den Weltkriegen heraus schon mit Wohlstandszunahme auch ein Wohlbefinden wiederhergestellt. Aber wir sind weit schon darüber hinausgeschossen und das Wohlbefinden ist wirklich für uns erste Welt auf der Strecke geblieben. Wir sind ja nur mehr Hamster in Rädern, dass wir sogar am Wochenende müssen irgendwo nur schnell, schnell eine Leistung vollbringen, weil sonst können wir am Montag nichts erzählen unter den Kollegen. Es bricht etwas zusammen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir in der ganzen, im globalen Süden, haben wir Menschen, die im Wohlstand noch lange nicht so weit sind, dass wirklich ein gesellschaftliches Wohlbefinden, auch ein Einzelmenschenwohlbefinden stattfindet. Die kämpfen tagtäglich ums Überleben. Und da muss ein Gleichgewicht geschafft werden. Und das geht nur, oder all die großen Probleme wie Klimawandel und Artensterben und Ökosystem zerbrechen, das geht nur, wenn wir wirklich eine globale Gesellschaft schaffen, die einigermaßen gleichberechtigt ist. Also das wäre schon eine ziemlich schöne Welt. Ja.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Es ist gleich 11 Uhr. Herzlich willkommen am Südtirol 1 Frühstückstisch hier zur zweiten gemeinsamen Stunde im Gespräch mit einem der, wie ich wirklich finde, spannendsten Menschen überhaupt bei uns hier im Land und einem Menschen, dem wir stundenlang zuhören könnten und sollten eigentlich. Der Glaziologe und Klimaforscher Georg Kaser, ein gebürtiger Meraner, der heute in Schnals lebt, lässt uns an seinen 50 Jahren Berufserfahrung teilhaben. Nicht nur hier in Südtirol und in Österreich ist er als wertvoller Berater tätig und sitzt in verschiedenen wichtigen Gremien, sondern nach 20 Jahren im Weltklimarat kennt und weiß er so viel, dass das Zuhören wirklich auch ein Wechselbad der Gefühle ist. Ja, unsere Gletscher hier in Südtirol, die wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, sagt er. Skifahren, da wird uns irgendwann vielleicht noch der Jänner übrig bleiben, aber Ja, das wird auch nicht das Problem sein, denn ganze Länder werden unter Wasser stehen, wenn wir so weitermachen mit dem CO2-Ausstoß zum Beispiel. Und andererseits würde die Lösung des ganzen Problems unsere Welt zu einer viel besseren machen. Denn zu lösen ist das Ganze, indem wir unser Wachstum im globalen Norden hier bremsen. Wachstum, das uns ja eh über den Kopf hinaus gewachsen ist, wenn wir ehrlich sind. Und ja, indem wir Gewinnmöglichkeiten einfach umverteilen und gerechter verteilen, auch auf den globalen Süden. Das sind ganz spannende Aussagen eines großen Wissenschaftlers. Und ich freue mich auf die zweite Stunde zu Südtirols beste Musikmix. Einen schönen Sonntag, Südtirol. Südtirol 1. Klimaforscher Georg Kasser im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück hier. Jemand, der um die Handbremse, um die Wichtigkeit der Handbremse so sehr weiß wie Sie. Wie lebt der? Was macht er zum Beispiel nicht mehr? Also wir haben vorhin gehört, es mit dem Auto, also er fährt ein sehr altes Auto, das aber noch gut fährt, das man vielleicht nicht mehr herzeigen kann, aber das seine Dienste noch tut. Und er fährt es so wenig wie möglich. Was machen Sie sonst? Anders als viele, viele, so die Weihnachtsgeschenke online bestellen. Sie wissen ja, was alles Usus ist momentan.
Ja. Also nur mal zu dem Autofahren. Ich verwende es auch nicht für Sie, um zum Bahnhof zu fahren.
Ja, okay.
Recht viel weiter, ja, selten. Ja. Und das ist nicht etwas, was ich aus klimatechnischen Gründen tue, sondern ich habe damit begonnen vor ungefähr 20, 25 Jahren, als ich begonnen habe, zwischen Meran, Kartaus und Innsbruck zu pendeln als Wochenpendler. Da habe ich gemerkt, dass ich ungefähr 7 Stunden pro Woche im Auto sitze, auf diesem Schlachtfeld Brennerautobahn, schaue, wie ich mich bewege, müde ankomme, weit weg noch vom am Schreibtisch sitzen und was Gescheites denken können. Und da habe ich das Zugfahren entdeckt. Ja. Habe ich einen Tag Arbeitszeit gewonnen sozusagen.
Okay.
So geht es auch mit dem vegetarisch Essen, das ich natürlich, wenn man in einem Bergbauerndorf lebt, kann man nicht vegetarisch überleben, weil dann fällt der Freundeskreis zusammen, weil das gibt es Jäger drunter und Bauern drunter. Das habe ich gemacht, weil ich ein guter Langläufer werden wollte, mal eine Zeit lang, vor 30 Jahren. Mhm. Und habe das jahrelang wirklich konsequent betrieben, aber nicht aus Klimaschutzgründen, Wohlbefindensgründen.
Was machen Sie aus Klimaschutzgründen?
Aus Klimaschutz.
Wir wollen nur von Ihnen lernen.
Gründen, ich weiß eigentlich nicht, wo ich Hebel ansetzen könnte. Geschenke bin ich einfach extrem untauglich zu schenken. Also ich bestelle keine Geschenke, ich kaufe auch keine, wenn versuche, ein bisschen Zeit habe, etwas mit meinen Fingern zu machen, aber meistens scheitert das, weil ich halt keine Zeit habe. So kleine Krisen jedes Jahr. Vor vielen Jahren hat man einen Fußabdruck einmal auf Südtirol irgendwo umgelegt und hat mich irgendein Journalist gebeten, meinen zu berechnen.
Ja.
Übrigens, dieser Fußabdruck wurde nicht von irgendeiner Umweltgruppe erfunden, sondern das hat British Petroleum erfunden.
Den CO2-Fußabdruck.
Den CO2-Fußabdruckrechner, um uns Einzelmenschen zu sagen, ihr müsst etwas tun und nicht wir oben. Und das ist eine der fiesesten Geschichten, weil es müssen die großen Konzerne müssen etwas tun.
Ja.
Und die Politik muss die Randbedingungen schaffen. Ja, da gibt's viel, könnte man noch lange darüber reden, aber diesen Fußabdruck habe ich dann gerechnet. Und haben einfach so quer durch ein paar Wochen meines Lebens gerechnet und dann war der katastrophal schlecht. Na, so geht's nicht. Eh? Und habe dann 2 Fußabdrücke gerechnet, einen privaten und einen beruflichen.
Ja, okay.
Und ich bin da mit dem beruflichen, war ich Spitzenreiter in dieser Umfrage zusammen mit einem Landesrat. Und privat war ich am anderen Ende zusammen mit einer grünen Gemeindepolitikerin irgendwo in einem Dorf.
Ja.
In Südtirol, ich habe also beide Spektren, also die Enden dieses Spektrums abgedeckt. Und der Journalist war dann sehr nett und hat gesagt, ja, das Verschmutzen oder das Schlimme tut er ja nur, um dieses Thema irgendwo zu bearbeiten und unter die Leute zu bringen. Ja, man mag das jetzt drehen, wie man will, aber in deinem Spannungsfeld lebe ich.
Ja, absolut.
Ich fliege jetzt in letzter Zeit praktisch überhaupt nicht mehr, aber das hat auch damit zu tun, weil ich nicht mehr international so aktiv bin.
Dass vieles online stattfindet, das ist ja gut inzwischen.
Dass vieles online stattfindet, ist gut und dass ich in Pension bin, ist auch gut.
Das ist gut. Sie haben selber keine Kinder? Was sagen wir Menschen jetzt, die zuhören, die Kinder haben, Enkel haben? Weil Sie sagen selber, die Aussicht, dass ich keine Kinder habe, die macht mir manche Berechnungen oder manche Zukunftsahnungen leichter, sage ich jetzt einmal. Was sagen wir Menschen, die jetzt zuhören, die Kinder und Enkel haben, die irgendwann in der Welt in 50 Jahren oder auch 100 leben?
Ja, ich glaube, dass die noch eine viel, viel größere unmittelbare Verantwortung haben, wirklich den Hebel herumzureißen und sich daran zu beteiligen. Und zwar nicht, indem sie suchen, was sie jetzt privat im Haus ändern können. Da gibt's einige Sachen, ja. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass sie das begreifen, dass sie möglichst viele informieren darüber, wenn sie selber einen Wissensstand haben. Also sozusagen diese Nachricht hinaustragen, ja, und möglichst viele, ja, und dann Druck aufbauen, okay, auf die Entscheidungsträger. Entscheidungsträger jeder Art.
Okay, also unsere Aufgabe besteht darin, Druck aufzubauen. Ja. Das ist gut.
Das ist gut. Ganz wichtig.
Kriegen wir hin. Ja. Kriegen wir auf alle Fälle hin. Der Glaziologe Georg Haser, einen Vormittag lang heute auf Südtirol 1. Südtirol 1 am Sonntag in Feuer und Flamme, unserem allwöchentlichen Promi-Frühstück. Klar, können wir ja auch denken, ja, okay. Wärmere Zeiten, die hat es im Lauf der Erdgeschichte immer gegeben. Jetzt wird's halt wieder mal wärmer. Warum ist es diesmal nicht der normale Lauf der Dinge? Und was hat es mit dem Gas CO2 zu tun, Georg Haser?
Das eine ist, und es wird auch in der Terminologie unterschieden, es hat Klimaschwankungen gegeben, sowohl zyklische, und die gibt es immer weiter, als auch episodische. Die zyklischen sind die, die durch die Konstellation Erde-Sonne im Prinzip in mehrfachen Zyklen, die sich manchmal überlagern und dann gegenseitig kompensieren. Von der kürzeste Zyklus ist 11 Jahre, der längste ist ein paar Millionen Jahre.
Weil wir da mal weiter weg, mal
weiter weg, oder okay, auch die Erdachse anders steht. Okay. Und da gibt es eine Reihe von Dingen, weil halt das Universum nicht aus Sonne und Erde besteht. Und jetzt mal, wenn bei der Erde ein anderer Planet relativ nahe vorbeikommt, kriegt er so einen kleinen Wachtler, ja. Okay. Und an den erinnert sich diese Bahn dann millionenlang. Mhm. Und dann kommt wieder etwas.
Und die
episodischen sind Vulkanausbrüche.
Okay.
Oder wenn man weit zurückschaut, auch wenn ein großer Meteorit einschlägt. Mhm. Das sind dann meistens Abkühlungen, die aber bei Vulkanen zum Beispiel nach 4-5 Jahren wieder vorbei sind.
Okay, weil diese Wolken, die verdunkeln die Erde, die Sonne.
Ja, und dann das ist einfach ein Abschirmen gegen Sonnenstrahlung. Mhm. Und das ist ein Abkühlen. Der letzte Große, der das gemacht hat, war das Pinatubo 1991, glaube ich. Genau. Es war ja ein bisschen fatal in der ganzen Geschichte des Klimawandels eben, das ist der Unterschied, weil der Pinatubo hat eine leichte Abkühlung gegeben. Und alle haben gesagt, ja, passiert ja eh nichts. Ja, aber es war der Pinatubo und nach 5 Jahren war der Spuk vorbei und es ist dann nicht etwas gewesen, wo es dann wieder begonnen hat zu steigen, sondern es war abrupt auf die alte Anstiegslinie kommen.
Und was macht der CO2-Gehalt in der Luft jetzt, dieser erhöhte, anders?
Der CO2-Gehalt oder CO2 wirkt als sogenanntes Treibhausgas, ähnlich wie einige andere auch. Das funktioniert so, dass die kurzwellige Sonnenstrahlung durch diese Moleküle durch kann, aber wenn die langwellige Infrarotstrahlung vom Boden zurückkommt, initiiert das Schwingungen dieser einzelnen Atome in dem Molekül drinnen. Das heißt, da geht Energie, wird in das Molekül hineingebracht, Bewegungsenergie zwischen den Atomen, und die wird schon dann wieder abgegeben, aber sowohl nach oben als auch nach unten.
Okay, also die Hitze
im Prinzip
staut
macht
sich.
Einen Isolationseffekt, denn das CO2 ist natürlich, liegt ungefähr bei 250, 270 Parts per Million. Jetzt mittlerweile haben wir es halt auf über 400 Parts per Million gebracht. Und das Problem ist, dass wir durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe Kohlenstoff in Form von CO2 in die Atmosphäre bringen, der eigentlich geologisch abgelagert ist und der auch nicht nachwächst. Wenn ich Holz verbrenne und es gleichzeitig nachwächst, dann geht auch CO2 hinaus, aber die Pflanze bindet es wieder. Also da ist in einem Gleichgewicht. Bei Torf ist Gleichgewicht ein bisschen anders, dauert es länger, 100 Jahre oder so, aber fossil ist Millionen.
Ja.
Und das Wesentliche, ganz wesentliche Unterschied ist, dass wir jetzt etwas machen, was es in der Klimageschichte zwar von der Menge an Erwärmung schon gegeben hat, aber nicht innerhalb von 150 Jahren, sondern innerhalb von 100.000 Jahren. Und wir wissen ganz explizit, dass das menschgemacht ist. Da gibt es keine andere Erklärung dafür. Unter den vielen, vielen versuchten Erklärungen ist keine, die auch nur annähernd einen Beitrag leistet zu dem, was wir jetzt erleben. Und die Kollateralschäden finden ja schon statt.
Ja.
Im globalen Süden ist es ganz, ganz schlimm. Aber auch in Lissabon kürzlich, kurz vor Weihnachten, riesige Hochwasser. Ist klar, dass man jetzt so versucht, irgendwelchen abusiven Bauten zuzuschreiben. ja, die Toten sind in diesen abusiven Bauten gewesen, aber die Muren sind vom Berg heruntergekommen und die sind heruntergekommen, weil es ganz, ganz außergewöhnliche Niederschlagsereignisse gegeben hat. Und die hat es gegeben, weil das Mittelmeer aufgewärmt ist wie noch nie messbar. Da ist halt irgendeine Dynamik drinnen, die schon begonnen hat, solche Einzelereignisse. Das ist nicht mehr mit den bekannten Verhältnissen vergleichbar.
Wenn Sie sich die Welt momentan so anschauen, was macht Sie am allermeisten zornig? Da gibt es wahrscheinlich vieles, aber was am meisten?
Wenn man sieht, dass europäische Banken immer noch gigantische Summen in den Ausbau neuer fossile Lagerstätten hineinstecken, dann denke ich mir, ja, und wir verzichten auf, oder ich sage den Menschen, sie sollen auf irgendetwas verzichten im täglichen Leben. Deswegen, das tue ich auch nicht.
Ja, okay.
Kürzlich vor Schülern und in einer Podiumsdiskussion, wo es auch darum gegangen ist, ja, also die Touristen, die kommen, die wollen halt 3 Pools und 5 Sauna-Kabinen oder so, sonst ist das nicht mehr der Standard, den sie wollen. Und ich sage dann, ja, ihr könnt das schon sehen, das ist schon richtig, aber wenn ihr wartet, bis alle Gäste so schlau sind und sagen, wir wollen lieber nur einen Pool und den herinnen und nicht Infinity draußen in den Winter hinaus, dann könnt ihr ewig warten. Es muss also der Gesetzgeber dafür sorgen, dort wo er kann, dass so etwas nicht gebaut werden darf. Das darf einfach nicht mehr gebaut werden. Irgendwelche Billigfleischprodukte auf dem Markt, die dürfen nicht dort sein. Aber ich muss auch schauen, dass Leute, und es sind zunehmend viele in Südtirol, die sich etwas anderes nicht mehr vermögen, dass die irgendwo kompensiert werden dafür, dass nicht mehr irgendwelche Billighühner, die elendiglich produziert werden mit Preisen, die einfach, da kann niemand leben von dem. Da sage ich, die Verantwortung muss man zurückspülen, spielen hinauf in die Gesetzgebung und hinauf in die Entscheidungsträger, auch in den Wirtschaftsbetrieben. Die dürfen so etwas nicht mehr auf den Markt bringen.
Südtirol 1 am Sonntagvormittag. Im Gespräch in Feuer und Flamme hier mit dem Südtiroler Klimaforscher Georg Kaser. Seine Liebe zu den Bergen war der Grund dafür, dass er überhaupt zur Meteorologie, zur Geografie und zur Gletscherforschung kam. Und ein leidenschaftlicher Bergsteiger war er selber jahrzehntelang. Heute schaut er lieber hinauf von Kartaus aus daheim, als hinauf zu rennen, sagt er. Bergsteiger und Klimatologe in dieser Kombi, da können Sie übrigens Georg Kaser, wenn Sie möchten, am kommenden Freitag, den 13. in Brunneck in einem Vortrags- und Diskussionsabend der Alpinschule Globo Alpin erleben. Wie viel Zeit hat die Welt noch, um zu handeln? Und welchen Beitrag kann ich als Bergsteigerin oder Bergsteiger leisten? Eine Voranmeldung ist ideal und unbedingt nötig, also Streaming-Möglichkeit gibt es auch. Einfach auf Südtirol 1 Idee klicken, Georg Kaser in Feuer und Flamme zum Nachhören im Anschluss an diese Sendung ab 12 und da verlinken wir sie dann und Sie erfahren alles Wichtige.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Warum ist der Glaziologe und Klimaforscher Georg Kaser nicht Pessimist durch und durch, sondern irgendwo doch Optimist?
Jetzt in diesem Übersetzen des Erkenntnisstandes, den wir Wissenschaftler haben, spielt das keine Rolle. Mhm. Nicht nur, weil ich nicht will, das zulassen, sondern es spielt einfach keine Rolle. Es geht nur darum, wirklich auf Basis des Erkenntnisstandes zu sagen, was ist die Situation? Und wenn wir dieser Situation so oder so begegnen, was wird dann daraus werden? Es geht wirklich sehr, sehr schnell zu. Die Kollegen sind gerade in der Antarktis im sogenannten Südsommer. Und wir sind alle gespannt, was sie wieder berichten werden. Ob jetzt dieser Thwaites Glacier wirklich instabil wird, so wie Anzeichen da sind. Und das ist dann schon sehr bedrohlich. Also die gehen davon aus, dass bis zur Jahrhundertende 1 Meter Meeresspiegelanstieg im globalen Mittel. Venedig hat ungefähr doppelt so viel in der Vergangenheit gehabt als das globale Mittel. Wir kennen die Mechanismen.
Wie ist das möglich? Weil ist der Spiegel nicht ein Spiegel?
Es hat damit zu tun, dass dort, wo die großen Schmelzprozesse sind, auch das Massenverhältnis zwischen dem, was am Kontinent ist, und dem Meer sich ändert. Das heißt, je mehr ich Eismasse ins Meer kippe, wie auch immer, umso schwächer wird diese horizontale Anziehungskraft des Kontinents aufs Wasser.
Ah, okay.
Und das also weicht zurück. Mhm. Und wir haben zum Beispiel vor Patagonien oder vor Alaska oder vor Südgrönland im Augenblick kaum Meeresspiegelanstieg.
Okay, also der steigt nicht überall
gleich. Der steigt nicht überall gleich. Okay. Und entsprechend muss aber anders halt höher sein. Und das führt dazu, dass also die niedrigen Breiten, die Inselstaaten im Pazifik und die großen Flussdeltas und die Megacities mit viel, viel größeren lokalen, regionalen Meeresspiegelanstiegen zu kämpfen haben werden, jetzt schon und auch in Zukunft, als das globale Mittel. Ja.
Welche Träume haben Sie persönlich jetzt für die nächsten Jahre?
Boah, hatte ich jetzt über Weihnachten keine Zeit, darüber nachzudenken. Was für Träume. Naja, das ist natürlich schon ein privates Umfeld, in dem ich Ruhe finde, weiterhin Ruhe finde, Lebensfreude finde, in einer Situation, wo ich halt da irgendwo in die Jahre gekommen bin und es anders ausschaut, als viel ruhiger angehe. Es macht mir diese Arbeit im österreichischen Forschungsfonds eine sehr, sehr viel Freude. Das ist so etwas, wenn man als Wissenschaftler irgendwann merkt, die Jungen sind besser im Modellieren und im Modell Zeilen und Codes schreiben.
Ja.
Auch wenn sie manchmal den Überblick nicht so haben. Da kann man noch lange sagen, aber das stimmt nicht, was du machst. Ich weiß zwar nicht warum, aber schau mal nach, du hast einen Fehler. Das kann ich schon noch. Aber im Wesentlichen machen das die Jungen, die sind sehr, sehr gut geworden. Die haben eine andere Ausbildung bekommen. So, die stehen auf unseren Schultern sozusagen und ja, da muss man sie stehen lassen. Aber wo ich wirklich helfen kann, die Forschung weiter zu beleben und zu ermöglichen, ist, wenn ich in die Forschungsfinanzierungspolitik einsteige. Da glaube ich, habe ich erstens ein gewisses Gewicht aufgrund meines Forscherlebens, aber auch ein gewisses Geschick gelernt, weil ich immer schon sehr viel in internationalen Gremien tätig war, parallel zu meiner eigenen Forschungsarbeit. Und das macht sehr viel Spaß und das hoffe ich, dass das noch ein paar Jahre lang dieser Spaß erhalten bleibt. Und für den Rest träume ich schon davon, dass irgend so ein sozialer Kipppunkt jetzt bald einmal kommt, dass also wirklich global, sozial, gesellschaftlich etwas passiert. Das ist etwas, wo die Klimaforscher fast ein bisschen hoffen, sage ich jetzt einfach einmal, dass solche sozialen Kipppunkte eintreten. Ein Beispiel wird immer wieder genannt vom Kollegen, der Mohit Latif hat es irgendwo in die Diskussion gebracht. Am Vorabend des Falls der Mauer hat kein Mensch gedacht, dass die Welt am nächsten Tag anders ausschauen wird.
Ja.
So etwas könnte hoffentlich passieren. Ja. Was das ist, reichen unsere Fantasien natürlich, oder meine auf jeden Fall nicht aus.
Corona aber hat sich ja auch keiner vorstellen können.
Hat sich also auch keiner vorstellen können. Es gibt sie, ja. Ja. Und wenn da einer in die richtige Richtung so ein Kipppunkt passiert, dann ich träume davon, ja, das darf ich.
Georg Kaser in einem ganz privaten Sonntagsradio und Südtirols bester Musikmix dazu. Das ist Feuer und Flamme.
Feuer und Flamme. Das Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernhardi.
Hat 12 gleich in diesem Vormittagsradio mit dem weltbekannten Klimaexperten Georg Kaser. Sie sind seit jeher ein ganz begeisterter Bergsteiger, Herr Kaser. Wie weit gehen Sie heute noch?
Also in den letzten Jahren bin ich eigentlich nur mehr beruflich in die Berge gestiegen. Ich glaube, ich war vorher so eine Skitour und vorher 3 Jahre keine, so ungefähr. Aber ich bin immer wieder am Hintereisferner oder in der Umgebung, weil wir dort also ein hochmodernes Messsystem aufbauen konnten in den letzten Jahren. Und wenn irgendetwas hakt dort, dann bin ich halt der am nächsten dran ist. Da kommt der Anruf aus Innsbruck, du magst nicht heute Nachmittag hinaufgehen, das zu richten. Da tue ich jetzt nicht bewusst von ganz unten bis ganz oben mich da irgendwie sportlich betätigen, sondern schaue so weit wie möglich irgendwo mit den Hilfsmitteln zu kommen, um dann schnell und da mit einem Heldenkopf versucht anzukommen und die Probleme zu lösen. Ja.
Sie leben mit Ihrer Frau in Kartaus, zum Großteil. Was mögen Sie am Leben sonst dort so gerne?
Ja, also Kartaus hat natürlich, erstens einmal leben wir in einem Gebäude, das einmal die alte Klosterkirche war oder ein Teil dieser alten Klosterkirche. Wir haben also wirklich Teile des Hauses sind einige hundert Jahre alt mit ganz dicken Mauern und den Kirchenboden noch in unserem Keller drinnen. Das ist schon etwas, was sehr, sehr speziell ist. Ja. Von der Situation her, wir wohnen ja innerhalb der Mauern, da gibt es ja zweigeteilte Gesellschaft in Kartaus, die außerhalb der Mauer
und
wir sind die Echten, die innerhalb der Mauer wohnen. Das ist recht lustig und harmlos, aber
ich mag's.
Für den Rest mag ich es schon, wie dort einfach, da trifft man niemanden, den man nicht grüßt. Und ich mag es auch, dass die, hat eigenartigerweise sehr viele Witwen im Dorf, aber dass die sich jeden Tag zum Kaffee trinken treffen. Und wenn man vorbeigeht, dann ist das lustig und da gibt es einen kleinen Austausch. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach schön sind. Und ja, dass ich natürlich hinterm Haus sofort in den Bergwald gehen kann mit unserem Hund. Und ich gehe nie irgendwelche Pilze oder Pfifferlinge sammeln, aber es gibt kaum einen Tag, wo ich mit dem Hund wandere, ja, und nicht eine Handvoll mitnehme, weil sie am Weg liegen. Okay. Ja. Und dann gibt es halt zum Mittag oder ich schenke es der Nachbarin oder der Schwiegermutter oder so. Das ist schon eine Lebensform, Lebensqualität, die ich sehr, sehr schätze. Ja.
Es war als Uniprofessor im Ruhestand, aber sonst noch ganz viel unterwegs beruflich. Georg Kaser. Und Gott sei Dank, müssen wir dazu sagen. Im Finale, mein Satz, dein Satz, gleich.
Südtirol 1. Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Südtirol 1. Es ist nicht leicht, für so einen Sonntagvormittag den richtigen Ton zu treffen und die richtige, ja, Direktheit, wenn es um die Zukunft unseres Planeten und unserer Kinder damit auch geht. Mit dem weltbekannten Klimaforscher und Glaziologen Georg Kaser hoffe ich, wir haben das halbwegs hinbekommen, vor allem auch laut zu werden für dieses Thema, ja, und Druck nach oben zu machen. Wenn wir das ein bisschen zusammenfassen können nach diesem Frühstücksratscher, dann ist das unsere aller Aufgabe. Oder habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau. Nicht so sehr jetzt im Detail schauen, was kann ich anders machen. Ja, das kann man tun, vieles. Ja. Aber vor allen Dingen muss wirklich Druck nach oben gemacht werden. Und jene Politiker, die sich dessen bewusst sind, was zu tun wäre, die wünschen sich ja diesen Druck gegen andere Kräfte, denen sie ausgesetzt sind. Politiker sind Spielbälle der Gesellschaft.
Unser übliches Finale hier besteht darin, dass ich einen Satz beginne und mein Gast ihn jeweils für mich zu Ende führt. Sie können so lang oder kurz sein, wie Sie mögen. Unsere Erde?
Unsere Erde wird hoffentlich wieder in ein Gleichgewicht zwischen Menschen und Natur, also soziales Gleichgewicht, ökologisches Gleichgewicht und auch ein klimatisches Gleichgewicht finden.
In 100 Jahren?
In 100 Jahren wird vieles von dem, was wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren entscheiden und tun, relevant werden in alle Richtungen, die wir uns vorstellen können.
Ich bin Feuer und Flamme für.
Ich glaube, ich bin jetzt nicht der Typ, der Feuer und Flamme ist für irgendetwas, aber etwas, was schon brennt, ist eben diese Verantwortung und Aufgabe, die ich habe, im Vermitteln von Sachwissen, das ja lange schon besteht, aber in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Und im Augenblick macht es mir die unmittelbare Gesellschaft relativ leicht, weil sie neugierig geworden ist. Ängstlich, besorgt, neugierig. Und da kann ich sehr viel in Bewegung halten und in Bewegung setzen. Und dafür stehe ich schon und das mag ich auch nicht aufgeben.
Vom neuen Jahr wünsche ich mir,
dass es entweder wirklich diesen gesellschaftlichen Kipppunkt bringt, der notwendig ist, unsere Erde als Gesamtes und als gesellschaftliches, als gesellschaftlichen Menschen, gesellschaftlichen Lebensraum im Gleichgewicht mit der Natur wieder irgendwo Richtung Gleichgewicht zu ermöglichen.
Immer in meiner Hosentasche habe ich
ein Stofftaschentuch. Sehr altmodisch. Ohne kann ich nicht leben.
Das erzählt etwas über einen Menschen.
Ja.
Glück ist für mich
Möglichst nahe an einem inneren Gleichgewicht zu sein. Und ich sage nahe, weil absolute starre Gleichgewichte sind nicht lebenstauglich. Ich bin ein Fan von dynamischen Gleichgewichten.
Ja. Und wenn ich euch jetzt bei uns daheim in Kartaus zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
Ach, dann gäbe es irgendetwas, das wir im Keller eingelagert haben aus unserem kleinen Acker. Vielleicht noch irgendetwas dazu, was wir von den Bauern aus der Umgebung haben. Das ist natürlich schon das Allerbeste.
Danke, Georg Kaser. Ich danke Ihnen fürs Lautbleiben und alles, alles Gute noch, auch fürs neue Jahr.
Danke. Danke auch fürs Zuhören und ich wünsche uns allen, dass einige meiner Wünsche in Erfüllung gehen in Richtung einer gerechten und lebenswerten Welt.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12.